Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, Anfang des Jahres ist ja in Schweden das bislang größte in Europa bekannte Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Der Thematik möchten wir uns auch in einem Podcast widmen. Die Meldung klingt zunächst ja sehr positiv, hat aber auch Haken. Darüber sprechen wir mit Ralf Holzhauer vom Zentrum für Recyclingtechnik an der Westfälischen Hochschule und er ist auch Vorsitzender des VDI-Fachbereichs Energie- und Umwelttechnik. Ja, herzlich willkommen erstmal bei uns bei Technik aufs Ohr. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mich heute zu den seltenen Erden, Wir werden sehen, was so selten ist, dann äußern darf.
Sehr gerne.
Genau. Ja, dann steige ich gleich mal ein, Herr Professor Holzhauer. Bevor wir uns dem aktuellen Fund allerdings widmen, was versteht man eigentlich genau unter seltenen Erden und wofür braucht man die überhaupt?
Ja, umgangssprachlich ist die Begrifflichkeit seltene Erden. Da muss man jetzt zwei Dinge klarstellen. Erstens, sie sind weder selten noch sind es Erden. Es sind die meist vorkommenden Elemente auf der Welt, leider fein verteilt, von daher ein kleines Problem bei der Gewinnung. Und seltene Erdenmetalle wäre dann das, was es treffen würde. Das heißt, sie gehören eigentlich in die Gruppe der Metalle. Und ein modernes Leben, insbesondere im Blick auf unsere Hightech-Anwendungen und auch im Blick auf unsere regenerativen Energien, ist ohne seltenen Erden gar nicht denkbar. Wenn Sie eine LED haben, die nicht dieses hässlich weiße Licht hat, sondern bunt oder in einem Warmton leuchtet, funktioniert das nicht ohne seltene Erden. Ganz fein dotiert sind hier Inhaltsstoffe drin enthalten. Selbiges gilt für Windräder. Kein Windrad ohne Magnete, kein Magnet ohne seltene Erden, kein Elektrofahrzeug ohne seltene Erden. Sowohl auf der Batterieseite wie auch auf der Antriebsseite, weil kein Motor funktioniert ohne seltene Erden. Sprich, da sind wieder die Magnete drin. Wir haben es überall. Wir haben es zum Leuchten im Fernseher. Wir haben es im Handy. Wir haben es in jeder Art von Kommunikationstechnik, sodass heute bei den High-End- und hochgezüchteten Technologien, die wir haben, ohne die seltenen Erden eigentlich nichts mehr geht. Um das Ganze ein Stückchen einzusortieren, wir haben so einen Hidden Champion bei den seltenen Erden, das sind die Magnete. Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe sie schon zweimal benannt, so um die 30-40% des Gesamtaufkommens gehen in Magnete an seltenen Erden, die man dann vielleicht auch etwas einfacher erfassen kann. Aber da kommen wir sicherlich noch zu im Laufe des Gesprächs.
Teure Sachen, die wir da im Boden haben. Wertvoll wie Gold wahrscheinlich oder auch noch wertvoller. Mhm. Ja, aber jetzt kommen wir doch mal nach Schweden, Herr Holzhauer, weil das ist ja im Moment ein Thema, was in aller Munde war und noch sicherlich ein bisschen bleiben wird. Nun wurden über 1 Million Tonnen an Metallen in Schweden gefunden. Wie kann man diesen Fund denn einordnen? Da wird ja ein Riesenhype jetzt draus gemacht.
Ja, Sie haben mit Ihrer Anmoderation gerade schon die Problematik bei der Einordnung dargestellt. Wir haben über 1 Million Tonnen von was gefunden und in welcher Konzentration. Das heißt, ist das wirklich das, was man abbauen muss oder ist es das, was am Ende des Tages entsteht? So ganz klar ist das noch nicht. Jetzt geht man natürlich auch nicht so ganz offen mit all den Dingen um, weil es geht letztendlich um ganz, 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 ganz viel Geld in dem Thema. Vielleicht zur Einordnung. Wir haben kurz über 200.000 Tonnen seltene Erdenoxid auf der Gesamtwelt, die wir verbrauchen. Das heißt, das ist schon mal viel weniger als diese Millionen, die da benannt sind. Aber wir brauchen, um 1 Kilogramm Neodym zu gewinnen, 200 Tonnen an Erzen, die abgebaut werden. Das heißt, dazwischen ist ein Faktor 200.000. In dem Moment, wo das dann mit in die Kalkulation kommt, sind wir natürlich in gigantischen Dimensionen, was das Abbauvolumen angeht. Aber das ist nicht so ganz klar und so richtig offen wird es auch noch nicht transportiert, womit man da umgeht. Alle sind auf der Suche nach seltenen Erden, wir in Deutschland auch. Da kommt dann immer mal, dass in Sachsen ein Fund ist. Jetzt gerade ging durch die Medien, dass man in Klärschlemmen bestimmte Sorten von seltenen Erden gefunden hat. Die Problematik ist, ich sage das mal so ein bisschen despektierlich, eigentlich hat man nicht so richtig gesucht in den letzten Jahren. Da ist man jetzt gerade bei, da natürlich die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft auch sicherzustellen. Von daher super Fund in Schweden, sicherlich ein ganz großes Ziel, das entsprechend nutzbar zu machen. Aber eine ganz exakte Einschätzung, das denke ich, ist im Augenblick nicht möglich. Ich weiß noch nicht, ob es nötig ist. Also es reicht schon, wenn jetzt richtig Aktivitäten entstehen, um diese Güter entsprechend gewinnen und dann für uns zugänglich zu machen.
Okay, ja, also der Abbau der seltenen Erden und auch die Aufbereitung sind da jetzt nicht mal eben so. Es gibt ja schon da Herausforderungen, auch technologisch wohl noch. Woran liegt das denn genau? Also Sie hatten ja schon kurz angedeutet, dass man jetzt auch in den letzten Jahren vielleicht nicht unbedingt auch danach gesucht hat und vielleicht da auch nicht investiert hat in Technologie und so weiter. Aber was ist da genau der Knackpunkt?
Ja, nicht investiert will ich nicht sagen. Gibt auch schon so ein, zwei Firmen, die auch in Aufbereitungstechnik investiert haben. Der Knackpunkt ist die Konzentration. Das heißt, die Lagerstätten lohnen sich erst, wenn eine entsprechend wirtschaftlich hohe Konzentration da ist. Und von der gibt's halt nicht ganz so viele. Jetzt gibt's noch ein paar dumme Dinge. Ich habe gerade schon mal das Mengengerüst angesprochen. Das heißt, wir reden wirklich über gigantische Mengen, die bewegt und auch verfahrenstechnisch aufbereitet und auch chemisch noch ausgelaugt werden müssen. Das heißt, an der Stelle haben wir von der Umweltseite her dann sehr viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Wasser fällt an in riesigen Mengen. Der eine oder andere wird die riesigen Abwasserseen in China vor Augen haben, die neben den Funden der seltenen Erden dort sind. Sowas wäre bei uns meiner Wahrnehmung nach undenkbar. Das heißt, da geht es dann halt auch um Geld bei der Aufbereitungstechnik. Also um unsere Umweltstandards einzuhalten, wird es mit Gewissheit deutlich kostenintensiver werden als das, was in China im Augenblick und auch in anderen Ländern, also wenn man jetzt China nicht da ausschließlich sehen, dann darzustellen. Also Konzentration ist der Punkt. Ein weiterer Aspekt ist, in der Regel haben wir radioaktives Material, was mit den seltenen Erden geht. Das heißt, auch an der Stelle ist ein entsprechender Umgang mit den Medien dann notwendig, sodass das auch wieder etwas ist, was auch in Europa dann mit entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen versehen ist und auch wieder andere Technologien dann erfordert, als man das hat. Also technisch nicht so ganz easy und von der Konzentration her halt in der Größenordnung, damit es wirtschaftlich wird, dann doch nicht so einfach zu finden.
Ja, klar. Okay. Herr Holzhauer, Sie haben ja gerade vorhin auch schon mal am Anfang skizziert, in welchen Gerätschaften des täglichen Gebrauchs heute überall seltene Erden drin sind, also in unseren Handys, Smartphones, Fernseher und so weiter und so fort. Ist ja undenkbar ohne diese Geräte unser Leben. Und Sie haben auch gerade gesagt, wie aufwendig die Aufbereitung dieser seltenen Erden ist. Da spielt natürlich das Thema Recycling offensichtlich eine große Rolle. Da wird ja auch inzwischen sehr viel drüber berichtet, aber wie sieht's denn da an dieser Recycling-Front aus? Wird das vorangetrieben? Können Sie uns da an der Stelle mal abholen, wie da so die Entwicklung ist?
Also wir haben ja in dem Moment, wo ein Stoffstrom teuer oder nicht mehr so ganz vorhanden ist, immer den Aspekt, dass Recyclingaktivitäten nach oben getrieben werden. Das heißt, Sie haben in dem Moment immer das Zusammenspiel zwischen Kosten für Recyclingmaterial und Kosten für Neumaterial. Das haben wir im Kunststoffbereich ja seit ewigen Zeiten erlebt. Das Kunststoffrecycling funktioniert ja auch nur semi-gut, weil das Neumaterial ist dann manchmal doch noch ein auch billiger oder vielleicht genauso teuer wie das recycelte Material. Jetzt kommt auf der Seite der seltenen Erden zu diesen Preisen noch hinzu, dass auch die Materialien dann wieder sehr fein verteilt sind. Also jetzt die seltenen Erden aus den Gläsern in einer PV-Anlage oder eines Fernsehers zu holen, ist schwierig bis nahezu unmöglich und passiert im Augenblick auch nicht. Was ein bisschen unverständlich ist, ist, dass an einigen Stellen auch die großen Materialströme, die einfacher zu erfassen sind, wie zum Beispiel die Magnete, noch nicht so richtig im Fokus sind, weil einen großen Magneten zurückzugewinnen ist schon deutlich einfacher als halt dieses fein verteilte Material zum Beispiel aus den Gläsern zu holen. Es fehlt ein Stück noch an den Technologien. Da sind ein paar Sachen unterwegs, aber auf dem Punkt ist das alles noch nicht. Und es fehlt an Erfassungsstrukturen. Also Sie haben die Handys gerade angesprochen. Wir hatten ein Forschungsvorhaben in so einer mittelgroßen Stadt, wo wir mal versucht haben, über die kommunale Schiene ohne Riesenanreizsysteme Handys zu sammeln. Wir hatten in so einem Dreimonatsversuch kein einziges Handy. Das heißt, die Bürger sind doch eher dann geneigt, das Ganze in den Schuhkarton in den Keller zu legen, als es in den Strukturen da wieder zurückzugeben. Also auch die Erfassung, schwieriges Paket. Da ist noch was zu tun. Da ist in der Aufklärung was zu tun und da ist auf der Technologieseite bei den ganz Feinverteilten etwas zu tun. Da ist aber auch noch etwas, jetzt komme ich wieder mit den Magneten, die halt der größte Teil der seltenen Erden geht, die einfacher zu erfassen wären, auch noch etwas zu tun. Also nicht zu Ende an der Stelle. Wenn China droht, dann wird es immer kritisch. Also China hat das zweimal getan. Sie haben 2011 einmal für 2 Wochen die Lieferung eingestellt. Dann wird die Industrie nervös. Damals war Frau Merkel dann am Start. Die wird dann auch nervös und fährt dann in die Mongolei und macht Verträge. Und wenn in China die Grenzen wieder offen gehen, dann sinken auch die Aktivitäten wieder. Also ja, wir gehen da so ein bisschen den Weg des, genau, den Weg des geringsten Widerstandes, was vielleicht nicht ganz so schlau ist an einigen Stellen. Das lernen wir ja gerade schmerzlich, dass der Weg des geringsten Widerstandes nicht immer der Weg ist, der zu resilienten Wirtschaftssystemen führt.
Ja, absolut, ja, absolut, da ist was dran, ne? Ja.
Also muss man da was tun, ne?
Ja, ich nehme auch mit, es gibt zu tun. Also, ne? So kann man sagen. Ja, genau.
Ja, aber so, nochmal, ja, wenn ich das genau, reinhalte, wie lassen sich denn diese Erfassungs- und Aufbereitungsverfahren weiterentwickeln? Wer muss denn da was tun? Die Industrie, die Politik, alle zusammen? Ist das ein europäisches Problem? Oder wie kommt man da am besten, wie wird man der Geschichte Herr?
Also letztendlich haben Sie die Beteiligten gerade angesprochen und aus meiner Sicht ist es ein europäisches und natürlich ein technisches Problem, aber Aufbereitungsverfahren werden Sie nur etablieren können, wenn Sie Mengenströme generieren. Und bleiben wir bei den Handys, Sie hatten sie angesprochen, es gab eine Diskussion über Pfandpflicht auf Handys. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Es gibt ein System, wo Pfandpflicht super funktioniert. Das ist die Starterbatterie im Auto. Wir haben einen Pfand auf Starterbatterie im Auto mit dem Ergebnis, dass wir ungefähr 99% Erfassungsquote bei diesen Starterbatterien haben. Die Politik konnte sich nicht durchringen, ein Pfand auf Handys zu machen. Das ist manchmal ein bisschen schwer verständlich. Da gibt es immer Argumente, die dafür und dagegen sprechen. Wie hoch ist das Pfand auf ein iPhone oder auf irgendein preiswertes Nokia? Tut man sich schwer, das einzuschätzen. Aber am Ende des Tages werden aus meiner Sicht nur derartige Lösungen helfen, dass wir verpflichtend unsere Produkte in Kanäle zurückführen, die eine Menge erzeugen, die dann für ein Aufbereitungsverfahren sinnvoll ist und die dann auch eine entsprechend aufbereitete Menge für die Industrie erzeugt, weil alles hilft nicht, wenn am Ende der Kette nicht ein Industrieunternehmen den Stoffstrom annimmt. Und die Industrieunternehmen stellen immer 2 Fragen. Die stellen immer, wie viel und in welcher Qualität. Und diese beiden Ströme gilt es aufrechtzuerhalten. Wenn ich da vielleicht gleich noch ergänzen darf, Automobil, da haben wir die Batterien, wir haben die Batterieverordnung. Wir hatten Ansätze über französische Unternehmen getragen, dass die Batterie im Leasing-System über ein Pfandsystem gelaufen ist. Die finden wir heute nicht wirklich. Also ganz große Fragezeichen bei mir, was denn mit diesen Batterien nach ihrem Leben passiert. Weil ob wir die in Europa, Deutschland halten können, ich wüsste im Augenblick nicht warum. Auch die afrikanischen Länder fahren gerne Elektroautos.
Ja, also da sind wir ja auch wieder bei dem Stichwort sozusagen auch Unabhängigkeit. Also jetzt, wir erleben es ja jetzt auch aktuell sowieso, Energie und so weiter. Aber wie können wir denn auch, was Metalle seltener Erden aus China jetzt zum Beispiel betrifft, in Europa unabhängiger werden? Also da bleibt ja eigentlich nur das Recycling. Also was sollen wir sonst tun, um uns da ja unabhängiger zu machen?
Ja, letztendlich ist der Hype, den wir gerade um den schwedischen Pfund haben, ja auch ein ganz großer Schritt in diese Richtung. Ja. Also Recycling ist mit Gewissheit nicht die Wunderwaffe in dem Thema und braucht auch noch einige Zeit, damit sie wirtschaftlich ans Laufen kommt. Also beide Dinge müssen gemacht werden. Wir müssen suchen und dann auf neue Materialien gehen, parallel dazu die Strukturen bei den Altprodukten aufbauen, etablieren und auch dafür sorgen, dass sie wirtschaftlich funktionieren, weil nur wirtschaftliche Systeme sind auf Dauer tragfähig. Also Metallrecycling gibt es seit ewigen Zeiten, Altautomobil gibt es seit die Autos in Serie gebaut worden sind, werden sie auch recycelt nach dem Unfall. Kunststoffrecycling gibt es nur, weil es gesponsert wird über duale Systeme, die letztendlich politisch getrieben sind. Das heißt, hier gilt es dann, einen politischen Weg zu finden, um Recycling der seltenen Erden technisch und wirtschaftlich tragfähig zu machen.
Herr Holzer, jetzt haben wir bis bei den Antworten von Ihrer Expertise profitiert, aber jetzt würden wir natürlich auch gerne mal wissen, was Sie so tun den ganzen Tag an Ihrer Hochschule. Ihr Spezialgebiet ist ja Recyclingtechnik unter anderem. Was machen Sie genau? Was erforschen Sie?
Wir befassen uns im Wesentlichen mit dem Recycling von komplexen Investitions- und Konsumgütern. Da den Blick auf die Gesamtwertschöpfungskette, also sowohl die Produktgestaltung wie auch das Recycling, wie auch das, was dazwischen liegt, weil auch die Nutzung ist natürlich ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Ich will Ihnen zwei Beispiele nennen. Wir reden ja über seltene Erden. Ich hatte meine Freunde, die Magnete, da schon mehrfach angesprochen. Das heißt, zwei Beispiele zu Forschungsprojekten, die wir abgewickelt haben. Ein Aspekt, der auch über die Politik Lob an der Stelle getrieben wurde, ist die Optimierung von Pumpen. Ein Paket, wo man sich leicht verguckt, ungefähr 10% der Weltenergie geht in Pumpen. Wir pumpen Wasser hoch und runter und alle möglichen Fluide werden gepumpt. Also macht es Sinn, über die Motortechnik, die dort enthalten ist, nachzudenken. Und es gibt eine Ökodesign-Richtlinie, die zum Beispiel Heizungspumpen, für die wir alle eine Fördermöglichkeit hatten, die aber nur so bedingt angenommen worden ist, optimiert mit dem Ziel, dass dort weniger Energie hineingeht. Klingt gut, funktioniert aber nur, wenn wir eine andere Motortechnik, eine, die jetzt wieder mit seltenen Erdenmagneten ausschließlich funktioniert, einsetzen. Das heißt, wir haben eine Ökodesign-Richtlinie, die seltene Erdenmagneten in Heizungspumpen gedrückt hat. Hier hatten wir ein Forschungsvorhaben, gefördert über die DBU, Deutsche Bundesumweltstiftung, in der wir die Gesamtkette einer Verwertungsstrategie für Heizungspumpen abgebildet haben. Der Knackepunkt bei diesen Heizungspumpen liegt auch wieder in der Erfassung, weil ein Rückführsystem gibt es nicht. Wenn, dann verschwindet sie halt im Schrott und damit ist der seltene Erdenmagnet verloren. Hier hat die Firma Vilo gemeinsam mit der TSR, gemeinsam mit Großhändlern im Bereich Sanitär-Heizungstechnik, gemeinsam mit Heizungsbauern ein Vorhaben über uns organisiert, angeschoben, mit dem wir Heizungspumpen erfasst haben. Wir haben 6 Monate Pumpen in NRW gesammelt, haben über 3000 Pumpen zurückgeholt, dann wurde geguckt, ob diese Pumpen verwertbar sind. Die Magnete, jetzt kommt ein weiterer Aspekt hinein, müssen Sie natürlich aus so einer alten Pumpe wieder herausbekommen. Das heißt, die Pumpen sind 10, 12, 14 Jahre alt. Das heißt, vor 15 Jahren mussten die schon so designt sein, dass sie demontagefähig sind. Das sind nicht alle, aber einige Pumpen sind es. Das heißt, man ist in der Lage, aus dieser alten Pumpe die Magnete herauszuholen. Die altern nicht. Das heißt, theoretisch könnte man sie für Neupumpen wieder einsetzen. Jetzt kommen Dinge, über die man manchmal nicht nachdenken darf. Im Augenblick gibt es halt ein Gesetz, was vorschreibt, wenn Sie gebrauchte Produkte in neue Produkte einsetzen, müssen Sie kennzeichnen, dass Sie da gebrauchte Produkte drin haben. Das erklären Sie mal einem Premium-Hersteller, dass er so etwas tun muss. Also schwierig. Das heißt, wir beschäftigen uns als ein Beispiel mit der Demontage und der Erfassung von Produkten und anschließend Wiedereinbringung in Neuprodukte. Das ist das eine Bausteinchen, was wir da haben bei den Magneten. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Wenn man die jetzt nicht erfasst hat, dann gehen die alle in den Schredder. Schredder heißt was? Schredder heißt zerstören. Also alle Magnete, die drin sind, werden kleingeschreddert. Okay, das heißt, Sie haben jetzt fein verteilt in dem Schredderstrom die Magnete anhaften. Jetzt kommt ein anderes Forschungsvorhaben, da ist es auch in eine Promotion eingelaufen. Wenn man mit ein bisschen geschickt die Nachsortiertechnik gestaltet, dann kriegt man über ein Wirbelstromabscheider, eine bekannte Technologie in der Sortiertechnik, können Sie die Magnete heraussortieren. Jetzt sind die aber wieder so fein verteilt, dass man quasi den ganzen Schredderschrott darüber laufen lassen müsste. Also wirtschaftlich im Augenblick auch nicht lukrativ, weil das Neuprodukt halt noch günstiger ist als das, was Sie rausziehen können. Das sind so die zwei Zweige, mit denen wir uns beschäftigen, sowohl Erfassung und Demontage von Produkten mit der Nutzung von Altprodukten und auch, was passiert nach dem Aufbereitungsprozess. Und das Übliche in der Abfallwirtschaft ist erstmal zerkleinern. Wie kann ich dann aus dem zerkleinerten Material das Ganze zurückgewinnen? Das sind so zwei Klassiker, ja, die ja auch genau in komplex diese Richtung zielen.
Ja. Komplex.
Ah, total. Sehr komplex. Ja. Ja, gut. Wir hatten ja auch schon eingeleitet, dass Sie auch im VDI aktiv sind. Und da würden wir natürlich auch mal gerne wissen, was bei uns sozusagen auch strategisch empfohlen wird, um Rohstoffe in Deutschland zu nutzen, besser zu nutzen.
Ja, wir haben ja jetzt verschiedene Werkzeuge, die wir als VDI an den Start bringen können. Da sind zum einen ja die Handlungsempfehlungen. Was tun wir damit? Damit weisen wir letztendlich auf Problemstellen, auf Lösungsansätze, auf Themen hin. Da zum Beispiel haben wir einen VDI-Status-Report verfasst, der nicht nur dieses Thema, sondern auch andere Themen rund um strategische Rohstoffversorgung dann etabliert. Die andere Schiene ist halt die konkrete Richtlinienarbeit. Hier gibt es schon relativ lange eine VDI-Richtlinie, die sich mit Elektro-Elektronik-Schrott beschäftigt, sehr umfangreich, mit, ich glaube, 8 Blättern inzwischen. Da ist dann die Erfassung, die Produktgestaltung mit drin. Und da diskutieren wir im Augenblick auch über eine Ergänzung, die auf die seltenen Erden halt zielt, um auch da wieder zu sensibilisieren und auch so ein Stückchen die Qualität der Stoffströme, weil das ist halt immer ein Punkt, dass die Qualität und die Menge stimmen muss. Also das ist so ein Stück Job des VDIs. Da ist im Augenblick ja mit der Normungsroadmap ein Riesenpaket unterwegs, wo wir uns mit derartigen Themen dann natürlich auch mit einbringen werden und halt versuchen, für die Mitglieder entsprechende Lösungsansätze zu diskutieren und dann auch für die Unternehmen entsprechend sichtbar zu machen.
Mhm. Ja, verlinken wir alles in den Shownotes, was jetzt gesagt wurde. Ne? Also ja, kann man dann nochmal nachschauen.
Fall, auf jeden Fall. Also zum Abschluss, Herr Holzer, hätte ich ja gerne nochmal so eine naive Frage gestellt. Das heißt ja seltene Erden und die Weltbevölkerung wächst und wächst und wächst und der Verbrauch an seltenen Erden wird auch weiter wachsen, wachsen, wachsen. Irgendwann sind die ja vielleicht mal weg. Das werden wir nicht mehr erleben, hoffentlich. Aber gäbe es denn aus Ihrer Sicht Alternativen zu seltenen Erden, die entwickelt werden müssen, oder hängen wir da wirklich am Fliegenfänger?
Also es gibt auch im Magnetbereich Alternativen, das heißt, man ist dabei, seltene erdenfreie Magneten oder auf Stoffströme zu gehen, die halt nicht so kritisch sind. Aber also meiner Wahrnehmung nach hängen wir im Augenblick am Fliegenfänger. Da beißt die Maus im Augenblick keinen Faden ab. Wir haben ja auf der Seite in der Technologie quasi den Weg von der Dampfmaschine zu unseren High-End-Geräten, die wir heute haben, erlebt. Und je weiter wir in diesen Hightech-Bereich hineinkommen, umso mehr Stoffe und umso mehr Elemente müssen wir nutzen. Und sonst müssen wir, gewähren wir technologisch einen Rückschritt gehen. Das kann ich im Augenblick überhaupt nicht erkennen. Das heißt, wenn wir auf dem Standard bleiben wollen, dann brauchen wir etwas, was zu wirtschaftlich und technisch und auch umwelttechnisch sinnvollen Lösungen in dieser Problematik führt. Da geht im Augenblick nichts dran vorbei.
Naja, umso innovativer und verantwortungsvoller müssen wir damit umgehen.
Ja.
Ja, prima.
Ja, herzlichen Dank. Super Thema, mega spannend.
Toll, kann man lange drüber reden.
Ja.
Schön. Danke. Ja, prima.
Mach hat auch schon viele, viele Jahre Spaß gemacht, über dieses Thema zu reden und zu
forschen.
Das glaube ich Ihnen. Ja, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.
Wenn ihr
super.
Alle noch mehr darüber wissen wollt, dann, wie gesagt, die Sarah hat es gerade schon angesprochen, schaut in unsere Shownotes. Da sind interessante Links drin, auch ein paar Informationen über Herrn Holzhauer und seine Hochschule und eben halt zum heutigen Thema.
Genau, und bei Themenwünschen, Feedback gerne schreiben an podcast@vdi.de oder ihr kommentiert die Folge.
Genau, wir bedanken uns bei unserem heutigen Gast. Vielen Dank, Herr Professor Holzhauer, für Ihre Zeit. Und dann sage ich mal oder sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Technik aufs Ohr.